Wir leben in einer Welt des Wandels. Die zunehmende Digitalisierung unseres gesamten Lebens, vom Beruf bis in die Freizeit, gehört dabei sicher zu den größten Veränderungen. Wie kann dieser Wandel in einem Unternehmen gestaltet werden? Was hat das für Auswirkungen auf die Führungskräfte? Was bedeutet das für Leadership? Diese Fragen bespreche ich mit Bastian Eggers. Er ist Head of Change Management Digital beim Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus. Wir sprechen über den Umgang mit Komplexität und Unsicherheiten, über Führung im digitalen Zeitalter, über Menschlichkeit und Emotionen und über die Nutzung digitaler Tools. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen hier in der Chefetage. Ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin live neugeboren und du weißt ja, hier in meinem Podcast, da geht es immer rund um die Themen Leadership, Unternehmertum und um ganz viel Kommunikation. Wenn du dich dafür also interessierst, dann bist du hier ganz genau richtig. Heute geht es um ein Thema, was uns so wirklich alle betrifft. Niemand kann sich davon freimachen oder lossagen. Es geht um die großen, meist digitalen Transformationsprozesse, also Veränderungen, denen unser alltägliches Leben, das Arbeiten, die Wirtschaft, einfach alles unterworfen ist. Was macht die große Komplexität dieser Veränderungen mit uns und unseren Teams? Wie sieht Führung im digitalen Zeitalter aus? Das klingt alles sehr abstrakt, wir haben aber jeden Tag damit zu tun. Ich habe heute einen Gast, mit dem ich diese wichtigen Themenbereiche näher beleuchten möchte. Er nennt sich in seinem LinkedIn-Profil selbst ein Collaboration Experience Designer, das ist ein cooler Begriff. Er ist Leadership Coach und vor allem ist er im Hauptberuf Head of Change Management for Digital bei Airbus. Herzlich willkommen, Bastian Eggers.
Vielen Dank, Live. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Wir haben das ja schon so ein paar Mal irgendwie überlegt und jetzt klappt es endlich. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe gerade im Vorgespräch schon gesagt, das ist ein Thema, vor dem ich echt Respekt habe, weil ich es noch so wenig greifen kann. Also wenn wir über Interviews reden, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, also hört mal in die anderen Folgen rein, da weiß ich immer ganz genau, was kommt. Aber bei diesem Thema ist das irgendwie nicht ganz so der Fall. Deshalb fangen wir einfach mal ganz einfach an und stell du dich doch erstmal selbst mal vor, ganz persönlich, wer bist du so?
Du hast einiges schon gesagt, so zu meinem beruflichen, privat bin ich 46 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, bin in Hamburg geboren und in der Nähe aufgewachsen und arbeite in Hamburg. Das ist schon angedeutet, ich bin sowohl Angestellter in einem Großkonzern in der Flugzeugindustrie, als auch Leadership und Teamcoach. Und das ist etwas, was sich so über meine Führungskarriere ergeben hat. Vielleicht schauen wir in das Thema auch nochmal rein. Aber das soll es vielleicht erstmal gewesen sein.
Ja, das würde mich dann direkt interessieren. Also, wie ist das gekommen? Was hast du studiert? Wie ist dann so dein Werdegang gewesen?
Also, ich studierte Maschinenbauer hier an der Technischen Uni. Ihr seht schon, Veränderungen, bloß nicht zu weit weg. Die Technische Uni ist in Harburg, muss man dazu sagen. Auch wenn sie jetzt Technische Uni Hamburg heißt. Maschinenbau studiert, dann in Richtung Flugsystemtechnik vertieft. Tatsächlich gar nicht Flugsysteme so sehr gemacht, sondern eher Hydraulik und Regelungstechnik. Ja, da auch mich einem Thema gewidmet, das ich im Studium schon nicht richtig verstanden habe. Das habe ich am Ende tatsächlich sogar in der Diplomarbeit gemacht. Regelungstechnik ist ja so eine ganz, ganz spezielle Welt. Und das war immer schon recht Airbus-nah und ich fand den Airbus-Arbeitgeber interessant. Bin da schon während des Studiums eingestiegen und konnte mich da gut mit verbinden und hatte die Chance, direkt nach dem Studium einzusteigen, tatsächlich in einen völlig anderen Bereich. Also das hatte nichts mit Hydraulik zu tun, nichts mit Regelungstechnik, das hatte was im ersten Moment mit Elektrik und 380 zu tun. Wer sich erinnert, das Programm gibt es ja jetzt nicht mehr,
jedenfalls
nicht mehr in Serie. Und das hatte so am Anfang seine Schwierigkeiten. Ich sage nur Elektrik, zu kurze Kabel. Und das war mein Ticket zu Airbus und mein Einstieg erst in die Technik und dann in die Führung. Das heißt, ich habe mir erstmal technische Kompetenz da erworben. Das läuft dann in so einem Unternehmen, dass du Unterschriftsbevollmächtigung für Bauunterlagen bekommst. Also tatsächlich auf was Verantwortes, was Technisches. Und mir wurde offensichtlich zugetraut, auch ein Team zu leiten. Das durfte ich dann tun. Das war ein interessanter Wechsel. Und gleichzeitig war es das gleiche Team. Also ich bin so ein bisschen aus meinem technischen Verantwortungsbereich dann auch in disziplinarische Führung gegangen. Nach ein paar Jahren dann da raus auf die nächste Ebene. Teamleiter von Teamleitern sozusagen. Ich weiß nicht, ob man das so normalerweise als Abteilungsleiter bezeichnet, aber es war eine andere Führungsaufgabe. Und damit war meine technische Kompetenz war weg. Also der sie mir gegeben hat, qua Rolle, der hat die quasi am Tag meines ersten Ja, der erste Tag in meinem neuen Job hat er das sofort aus dem Verkehr gezogen und gesagt, das brauchst du ja jetzt nicht mehr. Ne? Also wir sind da auch sehr präzise. Ihr kennt das, Luftfahrt ist sehr auf Sicherheit bedacht. Und für mich war das die Frage, okay, für Führung, okay, keine Technik mehr. Was mache ich denn jetzt? Also sonst kann ich mich halt auf technische Kompetenz verlassen. Das ging mit Reputation und Titel einher. Aber jetzt so als Führungskraft von anderen Führungskräften auch keine direkte Führung mehr von Teams in dem Sinne. Was bedeutet das? Und damit begann für mich die Frage, wie mache ich das richtig? Und ich habe das so ein bisschen unter dem Arbeitstitel Management as a Service verstanden. Also welchen Wert schaffe ich denn als Führungskraft? Muss ich die Kunden fragen? Also habe ich angefangen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu befragen, auch im größeren Bereich, und bin damit immer mutiger geworden, Fragen zu stellen. Und man merkt es vielleicht schon, über immer mehr Fragen stellen und diese Art der Führung bin ich in Richtung Coaching gekommen. Dann habe ich mich ausbilden lassen, weil ich auch das auf eine solide Basis bringen wollte, in einem recht unregulierten Feld. Mhm. Und das hat mich dann, um jetzt mal so ein bisschen auf die Tube zu drücken, hat mich dann erst in Richtung Projektmanagement, dann in Richtung Change Management und jetzt tatsächlich wieder zu einer Teamleitung im Change Management, im Gesamtbereich Digital, also alles, was man vielleicht so unter IAM betrachtet, gebracht. Und das ist in so einem großen Unternehmen dann doch eine ganze Menge.
Ja, das glaube ich. Vor allem, also ich kann mir vorstellen, dass es ein Unternehmen wie Airbus schon immer irgendwie geschafft hat, sehr ja, digital zu denken. Das ist, geht ja, glaube ich, gar nicht anders in dieser Branche. Aber trotzdem, dass dann digitale Prozesse wiederum etwas sind, was auch bei euch nicht der alltägliche Bereich sind, der dann eben ja so einfach mal so funktioniert. Oder wie darf man sich das vorstellen?
Naja, ich glaube, das ist nicht so anders als in allen anderen Firmen und gerade in der entsprechenden Größenordnung, dann, wenn du wirklich mit Tausenden von Mitarbeitern alleine in so einem digitalen Bereich unterwegs bist und das selber so als den digitalen Motor des Unternehmens verstehst, dann geht damit so eine gewisse Omnipräsenz innerhalb des Unternehmens einher, was auch total normal ist, weil jedes Tool, was ich aufmache, ist im Endeffekt von irgendwelchen Kollegen jetzt aus dem digitalen Bereich unterstützt. Die ganzen Service-Desk laufen dahinter, aber genauso läuft alles in der Fertigung, was in irgendeiner Form mit digital zu tun hat, muss halt auch irgendwo zentral administriert werden, es muss auch betreut werden, es muss auch weiterentwickelt werden.
Jetzt habe ich eine Frage, die erstmal vielleicht gar nicht was mit Transformation zu tun hat. Du hast gerade im Vorgespräch gesagt, dass du so ein kleines bisschen erschöpft warst, weil du so viel zwischen Hamburg und Toulouse hin und her bist und Ähnliches. Das heißt also, selbst der Change Manager digital muss noch vor Ort in Präsenz arbeiten.
Ich würde Post-Corona sagen, darf auch. Mhm. Also tatsächlich kommen damit mehrere Gedanken. Und du sagst es, ich habe ein transnationales Team, das heißt, da sind Mitarbeiter in Toulouse, ein Mitarbeiter in UK, für den es tatsächlich auch einfacher ist, dann mal nach Toulouse zu fliegen und da Kollegen zu treffen. Und wir machen natürlich viel digital. Also jegliche digitale Kollaboration, alles, was man so mit Toolsets, die man kennt, die meisten in Deutschland werden wahrscheinlich irgendwas mit Microsoft 365 machen. Wir haben einen sehr radikalen Schritt gemacht und sind auf Google umgestiegen vor ein paar Jahren. Das heißt, da passiert der größte Teil der Kommunikation. Dass mein Coupled Smartphone tatsächlich mal klingelt, das ist dann eher so der besonders dringliche Fall, der sich nicht über asynchrone Kommunikation über irgendeinen Chat lösen lässt. Genau, und du sagst es, dann reisen, warum eigentlich? Die Frage stellt man sich natürlich auch, oder wird sich der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch stellen, warum reise ich eigentlich noch ins Büro, selbst wenn das in der gleichen Stadt ist? Das ist ja alles Zeit, ne? Also
ja,
bei Effizienzgedanken, kann ich die Zeit auf dem Weg dahin wenigstens nutzen? Oder kriege ich dafür was in Return? Das ist für mich in den meisten Fällen der Kontakt mit Menschen. Also tatsächlich mit einer Kollegin, mit einem Kollegen im Büro ganz viel Kommunikation zu machen, die gar nicht gescriptet ist, die gar nicht irgendwie unter einem Meeting-Title und in einem Kalendereintrag irgendwie ihren Grund hat, sondern einfach, weil wir an einem Ort sind. Und Ähnliches ist das, wenn ich nach Frankreich reise. Natürlich, weil ich da Kolleginnen und Kollegen habe, aber vor allem, weil da auch noch ganz andere Netzwerke existieren. Und die zu bespielen und mit denen Kontakt zu halten, das funktioniert auf einer persönlichen Ebene am besten. Mhm. Auch wenn das vielleicht nur mal der Fall ist. Also es werden jetzt, dieses Jahr werden das vielleicht irgendwie 8 Reisen insgesamt sein. Manche kommen so ein bisschen mehr gepackt wie jetzt, aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich jede Woche irgendwo hinreisen muss.
Ich finde halt die Frage deshalb spannend, weil das ja in vielen Unternehmen eines der wichtigsten Themen so im Bereich Digitalisierung ist. Müssen wir uns noch sehen? Können wir remote arbeiten? Können wir Meetings über Videokonferenzen organisieren oder sollten wir doch wieder reisen? So, und ich finde halt spannend, dass du auf der einen Seite ja von der Tätigkeitsbeschreibung extrem auf Digitalisierung eben ausgerichtet bist und gleichzeitig in einem Unternehmen bist, in dem du dir so ein bisschen aussuchen kannst, was du machst, ob du digital oder vor Ort bist. Du hast mir mal erzählt, dass es eine Flugverbindung, eine unternehmenseigene Flugverbindung zwischen Hamburg und Toulouse immer wieder gibt. So, ne? Das heißt, du kannst einfach sagen, ich fliege da jetzt hin, was bei anderen schwieriger ist. Und dass du dann trotzdem sagst, ich setze trotzdem noch auch auf Präsenz, das sagt ja auch schon in gewisser Weise etwas aus darüber, ob wirklich alles nur über Video laufen muss.
Ja, es ist eine andere Qualität. Also das haben wir gerade in der Corona-Zeit gemerkt. Da waren ganz viele Beispiele und ganz viele Dinge, aus denen wir ganz viel lernen können, wenn wir da mal so drüber nachdenken. Mit Corona kam der Moment, dass plötzlich alle zu Hause waren und du musstest irgendwie klarkommen. Da erzähle ich hier niemandem was Neues. Vielleicht jetzt in dem Kontext, wir hatten gerade, da lief gerade das Umstiegsprogramm von Microsoft auf Google. Und zwar nicht irgendwie jetzt so das aktuelle Microsoft, sondern das davor. Also jeder hatte da irgendwelche Shared Drives und du hattest dein Outlook und du hattest WebEx. Wir hatten WebEx. Gib mir den Ball.
Oh Gott,
das erinnerte sich noch jeder dran. Also von da auf Google und natürlich Resistance, die Leute wollten das nicht und ich konnte, meine Google-Makros funktionieren dann nicht und du hast dann ganz viel, was alles nicht geht. Dann kommt Corona, du sitzt zu Hause und du merkst, dass du mit der aktuellen technischen Lösung echt hinten dran bist. Ja. Eine cloud-basierte Lösung in dem Moment, das war ein Gamechanger. Also alle, die schon drauf waren, die konnten deutlich produktiver arbeiten und haben damit ganz schnell alle anderen infiziert. Das heißt, das Deployment-Team hatte da plötzlich eine Luxussituation. Die hatten sonst immer so ihre Batches, von denen sie User deployed haben. Jetzt musste das alles viel, viel schneller gehen.
Ich beneide euch so ein bisschen, dass ihr auf Google umgestiegen seid, weil ich habe sehr lange mit Google gearbeitet und weil jetzt irgendwie 95% meiner Kunden mit Microsoft arbeiten, bin ich zurückgewechselt. Und es ist immer noch jeden Tag ein Kampf für mich. Aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt, bevor wir nochmal so richtig einsteigen, erzähl doch mal, was ganz genau macht ein Head of Change Management for Digital bei Airbus? Was ist so deine Aufgabe?
Also einfach ausgedrückt, das ist einfach eine Teamleiteraufgabe. Die wird wahrscheinlich in ganz vielen Unternehmen ähnlich sein. Das heißt, ich habe disziplinarische Führung von 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in diesem Fall von einem transnationalen Team. Das heißt, ich habe einen gewissen administrativen Aufwand, der damit einhergeht, der einem gewissen jährlichen Rhythmus folgt, Mitarbeitergespräche, Performancebewertung, Objective Setting, das volle Programm und natürlich die Verantwortung, die als Führungskraft einhergeht, Mitarbeiter zu führen. Auch da, das ist jetzt nichts speziell für Digital. Vielleicht eher was, wofür steht Change Management for Digital? Weil das ist möglicherweise auch missverständlich, weil es einfach auch ein sehr allgemeiner Begriff ist. Also die meisten kennen wahrscheinlich Change Management irgendwie so in einem ähnlichen Zusammenhang wie Projektmanagement. Ich kenne es in verschiedenen Variationen auch innerhalb von Airbus. Meistens eher mit einem Fokus auf Deployment, also heißt eben, wir haben irgendeine technische Lösung entwickelt, die muss im Business deployed werden, da muss Akzeptanz für geschaffen werden. Das hat viel auch mit Projektmanagement-Anteilen zu tun. Ne? Erstmal rausfinden, wer ist da betroffen, wie kann man die informieren und so weiter. Also da verschwimmt so ein bisschen Projektmanagement und Change Management. Und es gibt einen Bereich, wo es hauptsächlich um die menschlichen Aspekte von Change geht. Also was macht das eigentlich mit den Menschen? Was macht das mit den Individuen? Was macht das mit den Teams? Wie entwickeln sich die Teams und die Individuen weiter innerhalb eines größeren Bereiches, in dem Falle für Digital? Und was kann man da an Methoden mit beisteuern? Wie begleitet man die? Also wir verstehen uns als Pioniere und Wegbereiter auf dem Weg hin zu einem eher klassischen Ziel von High-Performance-Teams, also wirklich leistungsfähigen Teams. Im Englischen passt der Begriff Thriving ganz gut, weil der sowohl High Performance als auch ich fühle mich wohl bei der Arbeit beinhaltet. Das heißt, die drei Hauptbereiche, die wir betreuen, sind Change, speziell bezogen auf die Entwicklung der Teams, Teamcare, das heißt alles so aus dem Bereich Wellbeing, aber da ist auch viel Themen rund um Kommunikation dabei. Und der dritte Bereich ist Collaboration. Und da geht es tatsächlich darum, wie kann man Zusammenarbeit stärken? Und da kommen wir in einen Bereich, der hat halt auch was mit Change Management zu tun, weil wir einfach in einer Welt leben, die sich immer schneller ändert, wo immer mehr Daten auch zur Verfügung stehen, was auch dazu führt, dass Sachen einfach missverständlicher werden. Ein oder andere kennt sich ja die Abkürzung VUCA, also Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous, also sehr schnelllebig, sehr komplex. Und in der Welt den menschlichen Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren und aktiv mit ihm zu arbeiten. Das heißt, mit Führungskräften zu arbeiten, die zu befähigen, dass sie ihre Teams besser durch genau solche Phasen führen, aber auch jeden Einzelnen im Team. Das sind so die Hauptthemen, die unser Team, um das unser Team sich kümmert.
Mhm. Was ist da so eine, also falls du darüber sprechen darfst, so eine aktuelle Herausforderung, vor der ihr da so steht? Also versuch's mal ganz konkret zu machen. Also woran arbeitet man da genau gerade?
Ja, ich gebe dir mal eine allgemeine Antwort. Das Feld ist halt relativ groß und da genau den richtigen Weg zu finden. Ja. Also das, was ich meine mit Pioneering, Wegbereitung, das ist ja das nette deutsche Wort dazu, Wegbereitung und Wegbegleitung. Also da den richtigen Weg zu finden. Also was sind tatsächlich neue Wege? Was ist für die Kunden eine akzeptable Lösung, weil sie verstanden haben, dass sie da ein Problem haben und weil sie verstanden haben, dass diese Lösung ihnen helfen kann? Am Ende geht es immer darum, irgendwie Energie umzuleiten. Und Energie in einem Unternehmen, natürlich sind das im ersten Moment ist das Cash, aber wenn wir uns die Teams selber angucken, dann interessiert den normalen Mitarbeiter eigentlich nicht so sehr der Cash, weil du beeinflusst das nicht. Du gibst nicht mit deinem Portemonnaie Geld der Firma aus. Du bist da und dafür wirst du bezahlt. Und das ist, also wo richtest du deine Aufmerksamkeit hin?
Mhm. Ich finde es sehr spannend. Ich hatte ja vor ein paar Wochen den Dr. Aljoscha Burchardt hier vom Deutschen Institut für Künstliche Intelligenz. Da haben wir ja schon mal so ein bisschen gefragt, braucht es in Zeiten von KI überhaupt noch menschliche Führungskräfte? So, und er hat gesagt, ja, heute auf jeden Fall noch, ja, und wahrscheinlich auch in Zukunft. Du hast dich bestimmt auch schon mit KI beschäftigt. Wie würdest du diese Frage beantworten? Kann KI schon Führung übernehmen? Ich meine, das ist ja sozusagen jetzt Digitalisierung auf die Spitze getrieben. Du sagst auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Also so wie ich es jetzt im Moment wahrnehme. Ne? Das ist immer eine Betrachtung des aktuellen Standes. Ich experimentiere natürlich auch mit ChatGPT rum und guck mal, was das kann. Und nutze es tatsächlich auch in meinem Führungsalltag. Jetzt noch nicht extensiv. Und innerhalb der Firma sind wir da auch noch sehr vorsichtig. Und ich glaube, viele Unternehmen sind da vorsichtig, weil es geht vor allem ja darum, was passiert mit den Daten. Also ich darf natürlich keine Company-Daten reinpacken. Ich darf da meine privaten Gedanken, darf ich damit teilen und ein bisschen die künstliche Intelligenz als Sparringspartner nutzen. Es passt ganz gut zum Thema. Es ist ein neues Tool. Du solltest es nicht erstmal verwerfen und sagen, das funktioniert für gar nichts und das ignoriere ich jetzt. Das wäre Anfang der Change-Kurve, ne? Das geht schon weg. Die künstliche Intelligenz, das ist nur ein Trend, der geht schon weg. Das glaube ich nicht, dass das weggeht. Das heißt, sich damit auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, wie kann ich das denn verwenden und das auch einfach mal zu testen, was kann denn das? Das ist total sinnvoll und wenn das halt kleine Experimente sind, dann ist zum einen auch die Akzeptanz von allen anderen Beteiligten größer, sich die Ergebnisse mal anzugucken und auf der anderen Seite kann man auch wirklich was draus lernen und dann einfach auch vielleicht bessere Entscheidungen in der Zukunft treffen, wofür man das verwendet. Wenn du es nicht testest, lernst du halt nichts.
Das ist, finde ich, ist eine schöne Aussage, weil man kann an diesem Thema KI so wunderschön sehen, wie eben viele Menschen damit umgehen, dass sie es tatsächlich versuchen wegzuschieben, es vielleicht sogar verteufeln, sagen, muss es vielleicht sogar verhindern, was aber natürlich Blödsinn ist, was nicht funktionieren wird. Die Büchse ist offen. Ja, was würdest du denn sagen, also wenn KI schon Führung nicht übernehmen kann, was macht denn Führung im digitalen Zeitalter heute wirklich aus? Also welche Rolle hat beispielsweise Führung bei der Umsetzung von ja auch digitalen Transformationsprozessen, genauso wie zum Beispiel sowas wie KI?
Ich nehme mal mich als Beispiel. Es war witzig, als wir über die Chefetage sprachen, weil ich war bis Ende letzten Jahres war ich nicht in der Chefetage, so im klassischen Sinne, keine Führungsaufgabe, sondern in dem Team Change Management gemacht. Nicht so weit weg von dem, was ich jetzt mache, aber eben nicht in Personalverantwortung. Das mache ich jetzt. Und ich habe jetzt über die letzten Monate tatsächlich auch schon ein bisschen im letzten Jahr mit meinem Team zusammengearbeitet, habe natürlich auch als Führungskraft bestimmte Entscheidungen getroffen, habe aber auch das praktisch erfahren, wie es ist, wenn du so in der Führungsrolle den Coach immer noch im Kopf hast, der sagt, du könntest ja das und das und pass immer schön auf, dass du nicht so direktiv und du willst ja immer irgendwie, dass da auch alle mit dabei sind. Der Coach, den ich natürlich selber im Kopf habe, der hat es einfach. Also Ratschläge und Fragen stellen, das ist immer gut, wenn du in der Führungsaufgabe bist, dann bist du genau dazwischen. Du hast vielleicht eine Intuition, die sagt, oh, da stimmt irgendwas nicht, da müsstest du, irgendwas müssen wir da machen. Auf der anderen Seite siehst du, dass mich bestimmte Sachen bewegen und auf der dritten Seite willst du vielleicht auch, dass das Mitarbeiter wirklich selber die Veränderung oder das, was du auch visionär vielleicht schon denkst, dann mit Leben füllen, weil sie es selber wollen und nicht, weil du gesagt hast, so, jetzt machst du das und das und das. Und das ist so der größte Wandel. Und der hat jetzt vielleicht mit digitaler Transformation was zu tun, aber der hat mit dem Wandel unserer Arbeitswelt ganz grundsätzlich zu tun, dass die Probleme, die wir zu lösen haben, und allein Probleme zu sagen, löst ja bei manchem schon aus, nur keine Probleme, wir haben nur Challenges.
Ich will keine Dornige Chancen. Probleme, ich will
eine Lösung. Ja. Das ist wieder altes Denken, ne? Das ist Angst vor der Auseinandersetzung mit der Komplexität, die da drin steckt. Kurz gesagt, die Zusammenhänge sind so komplex, dass das nicht von einem Mastermind gelöst werden kann. Und das Schöne ist, den brauchen wir ja gar nicht. Also wenn wir ein Team haben oder eine Organisation haben, dann sind das ja viele Brains. Und die Magie liegt daran, diese vielen Brains zu nutzen. Weil wenn man die ordentlich zusammen rekrutiert hat, dann haben die echt Ahnung von unterschiedlichen Dingen und von dem Gesamten. Also die Führung hat sich insoweit geändert, dass es immer relevanter ist, die kollektive Intelligenz der Gruppe zum Erscheinen zu bringen und nutzbar zu machen für die Probleme, die gelöst werden müssen.
Was ja auch letztlich etwas ist, was heute einfacher denn je ist. Also, jedenfalls technisch. Also, wenn man jetzt gerade mal so einen großen Konzern sich anschaut, wie der eure, da, du sagtest ja, transnationale Teams in irgendeiner Form zu einer kollektiven Intelligenz zusammenzuführen, war wahrscheinlich früher irgendwie eher schwierig. Und heute arbeitet man trotzdem daily zusammen. Und das ist eben durch digitale Tools viel einfacher geworden.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also gerade so das Thema asynchrone Kommunikation, Nutzung von Chats, Chaträumen, gerade die auch selbstorganisiert gestaltet werden können, also die nicht irgendwie vorgegeben sind, sondern wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quasi selbstständig sagen können, hey, ich glaube, das ist ein Thema, ich mache jetzt mal eine Runde auf, ich nehme mal ein paar Leute dazu und wer noch denkt, dass er jemanden dazu einladen will, lädt den dazu ein und dann entsteht quasi aus dem Nichts ein Raum des Gedankenaustausches. Und das ohne, dass ich die Leute überhaupt kenne. Also die lerne ich dann kennen bei der Gelegenheit. Ja. Das Verbinden ist das Thema. Und das Spannende ist, das verschwindet auch wieder. Also wenn das Thema nicht mehr da ist, dann verschwindet dieser Raum. Der rutscht quasi in meiner Liste weiter runter. Aber das ist wirklich eher, wie es in der Natur ist. Man sagt ja, in der Natur, die ist ja per se ein komplexe Umgebung. Und genau in dieser Komplexität entstehen Dinge aus dem Nichts. Und das kann man halt auch mit digitalen Tools unterstützen, dass das passiert. Das kann man nicht vorhersagen, aber wenn du die Möglichkeiten schaffst und die Menschen dazu ermutigst, das zu tun und die ersten positiven Erfahrungen machen, dann ist das relativ schnell, dass sie dann auch selber mal vielleicht irgendeinen Raum schaffen. Und sei es nur, um mal den Versuch zu tätigen, wenn da keiner antwortet, das ist ein bisschen wie bei Open Space, dann kommt keiner in deine Ecke, das ist okay. Kannst du drüber nachdenken, ob du vielleicht der Einzige bist, der diese Frage hat.
Ja, ein bisschen wie bei LinkedIn. Aber du hast da schon direkt so ein Stichwort gegeben, was ich als ja extrem wichtig ansehe. Also du hast gesagt, die Komplexität und trotzdem irgendwie Menschen, die ganz, ganz fremd sind, da zueinander zu bringen. Also ich habe ja so den Eindruck, bei KI ist das ganz besonders stark, aber auch bei ganz vielen anderen Bereichen, wo es um das Digitale geht, dass Menschen ganz viel, ich will jetzt nicht sagen Angst davor haben, aber doch sehr vorsichtig sind. So, das fängt damit an, also das durch Corona haben wir uns alle ein kleines bisschen dran gewöhnt, aber ich habe immer noch Leute, die eigentlich nicht ihre Kamera anmachen wollen bei Videokonferenzen, weil sie nicht genau wissen, was passiert dann da mit meinem Bild und was passiert eigentlich mit den Daten, die eigentlich nicht wirklich sich auch in diesen ganzen digitalen Tools öffnen möchten und die, wenn man das mal auf die Spitze treibt, ne, das sind so die kleinen Sorgen, die großen Sorgen, die dann bis dahin gehen, dass im Prinzip irgendwann die Jobs wegfallen, weil das irgendein digitales Tool übernimmt und dazwischen drin sind von Datenschutz bis ich weiß nicht was, alle möglichen Fragestellungen. Wie gehst du damit um, Menschen in einer solchen Situation als Führungskraft Sicherheit zu geben und auch ein gewisses Vertrauen für diese Digitalisierung, für diesen digitalen Wandel auch zu schaffen?
Ich denke jetzt gerade an ganz praktische Tools, die auch tatsächlich jeder so in jeder ganz normalen Businessrunde verwenden kann. Was wir regelmäßig machen, überall da, wo wir wirklich so als Gruppe zusammenkommen, als Team zusammenkommen, ist irgendeine Form von Check-in zu nutzen. Das heißt, eine eine Einladung, eine Frage, die man vielleicht so im Business-Alltag gar nicht stellen würde, oder vielleicht doch, aber sagen wir, die jetzt nicht im ersten Moment was mit der Arbeit als solches zu tun hat, gestellt zu bekommen und die so weit zu beantworten, wie man bereit ist, was zu teilen. Und da kann man durchaus mit den Fragen auch variieren. Also das kann so eine ganz profane Frage, hey, was hat dich in der letzten Woche total überrascht sein? Und da merkst du schon, kommt dann was aus dem Business oder kommt das was aus dem Privaten? Je nachdem, wo die Aufmerksamkeit ist, was da sofort die Assoziation dir liefert, das bekommst du dann halt zurück und du lernst über die Menschen was. Und teilen etwas von sich aus, was sie vielleicht so nicht teilen würden, und das tut tatsächlich auch gar nicht weh. Der Trick ist, das regelmäßig zu machen, weil du jedes Mal damit etwas über den anderen lernst und damit einfach was mit der Beziehung passiert. Du baust einfach viel persönlichere Beziehungen auf. Das geht im Digitalen genauso wie im Physischen. Im Physischen ist es einfach noch ein bisschen unmittelbarer. Und du kannst es auch variieren. Also wenn du mit digitalen Tools wie Gmeet oder Teams oder was auch immer arbeitest, die Leute in Zweiergruppen zusammenzubringen und denen einfach die Frage zu geben und sie danach auch nicht zu fragen, was die Antwort war, sondern ihnen einfach die Chance zu geben, darüber sich auszutauschen. Einfach mal bewusst Zeit zu schaffen für einen quasi nicht-Business-Nehmer. Das macht was mit den Beziehungen. Jetzt würde man denken, hey, dafür haben wir aber keine Zeit, das muss doch hier alles fertig werden. Die Stimme kenne ich natürlich auch. Das ist so ein bisschen wie so ein Seed-Investment. Du investierst eine kleine Menge und wenn du das kontinuierlich machst, dann kriegst du dafür Zinseszinsen, einfach weil diese Beziehungen da sind, weil die Menschen etwas übereinander gelernt haben, weil die Vertrauen haben. Wenn sie Vertrauen haben, dann machen sie auch die Kamera an, weil sie dem anderen vertrauen. Und wenn sie die Kamera in den privaten oder in den, sagen wir mal, eher geschlossenen Runden anmachen, dann machen sie auch in den größeren Runden an. An einem bestimmten Punkt macht das auch nicht mehr so furchtbar viel Sinn. Also wenn ich mit, keine Ahnung, 70 Leuten in einem Call bin und ich erzähle nichts, dann muss ich auch die Kamera nicht unbedingt anhaben. Also das hat dann nicht mehr den gleichen Mehrwert. Aber sobald ich in einem Arbeitskontext und in der Interaktion mit Menschen bin, ist das Standard. Und das vielleicht noch als Letztes, als Führungskraft glaube ich, dass da auch ein gewisses Maß Verantwortung liegt, das einzufordern.
Da kommt mir so ein bisschen der Gedanke, dass, glaube ich, ein wichtiger Teil von diesem Prozess ist, Leute in das Digitale reinzubringen, das eben wieder in jeglicher Hinsicht zu vermenschlichen. Ne? Also das sagtest du ja im Bereich, dass sie sich kennenlernen, dass wirklich auch Beziehungen aufgebaut werden, aber letztlich ja auch bis hin zu sowas wie Umgangsformen. Also dass es eben das im Gefühl auch bei den Leuten das Gleiche sein muss, wenn ich in einer Videokonferenz sitze, wie wenn ich am Meetingtisch sitze. Ne? Also am Meetingtisch würde ich auch nicht noch das Abendessen auspacken nebenbei, noch ganz viel am Handy rummachen. Naja, gibt's auch Leute, die das trotzdem tun. Und vor allem, ich ziehe mir keine Tüte über den Kopf. Also die Vermenschlichung von Digitalisierung, kann man das so sagen, dass das ein wichtiger Aspekt davon ist?
Ja, und dazu fallen mir zwei Sachen ein. Das eine, ich würde es noch auf die Spitze treiben, das auch mit einer gewissen spielerischen Komponente zu versehen. Weil das wird immer leichter, wenn du so ein bisschen die Disziplin mit dem Spielerischen zusammenbringst und das eher so als gemeinsame Spielerfahrung auch wahrnimmst. Also ich fand das faszinierend. Die haben vor einer Weile bei Google so digitale Avatare eingeführt, die mir quasi sowas aufsetzen, wie so ein Piraten oder sowas.
Ja, ja.
Das hat uns original erstmal, also in der ersten Woche hat uns das praktisch in jedem Meeting, wo das irgendjemand noch nicht kannte, 5 Minuten gekostet, weil das erstmal ausprobiert werden musste. Und ich habe so gedacht, ach, wie schön, dass wir uns die Zeit nehmen, einfach auch dass das nicht irgendwie, nein, wir sind hier, wir machen Business und das ist eine Funktion, die darf man auf gar keinen Fall verwenden, weil die kostet uns Zeit. Das war ganz natürlich. Und die 5 Minuten kriegst du auch überall wieder raus. Also das ist so die spielerische Geschichte. Und was eher noch tiefer liegt bei dem Menschlichen, die Frage wird sich vielleicht ein oder andere jetzt gestellt haben, ja, vermenschlichen, was bedeutet denn das? Also für mich hat das viel damit zu tun, dass wir uns zeigen, so wie wir sind. Vor allem, dass wir auch offen aussprechen, wie wir uns fühlen. Weil das ist eben der Teil, der ist für uns Menschen schon nicht so einfach zu verbalisieren, weil das ja zwei unterschiedliche Teile im Gehirn sind, die noch nicht mal richtig miteinander reden. Gleichzeitig können wir es versuchen. Wir können versuchen, ich fühle, glaube ich, mich gerade irgendwie unwohl, weil ich habe ehrlich gesagt schon vor 5 Minuten den Faden verloren. Mhm. Das ist ein bisschen Offenbarung und gleichzeitig ist es ultra hilfreich für die Gruppe. Weil wenn die Person wirklich essentiell für das Gruppenergebnis ist, dann muss die dabei sein. Und wie schön, dass sie mir das sagt. Noch schöner, wenn sie mir das schon für 5 Minuten gesagt hätte. Dann müssen wir jetzt nicht 5 Minuten zurückgehen. Das hat was mit Emotionen zu tun. Und das hat auch was damit zu tun, gerade negative Emotionen als so ein bisschen wie den Kanarienvogel in der Mine zu verwenden. Wenn sich irgendjemand anfängt, unwohl zu fühlen, dann drücken wir es gerne weg. Wie sieht das denn aus, wenn ich das anspreche? Praktisch ist das aber irgendeine Form von Angst. Und diese Angst führt sehr fundamental bei uns im Gehirn dazu, dass wir in so eine Art Kampf-Flucht-Todstellreaktion verfallen, weil einfach ein bestimmter Teil unseres Gehirns aktiviert wird. Wenn wir in die Lage kommen, darüber einfach zu reden, dann bedeutet das auch, dass wir das auch in der Gruppe akzeptieren und nutzen können, weil das ist eine sehr wertvolle Information. Nicht bei jedem geht der Kanarienvogel so früh los. Ne? Aber am Ende ist das ja, das Teamergebnis ist das Ergebnis, wenn der Letzte durchs Ziel kommt, nicht wenn der Erste durchs Ziel kommt oder wenn alle bis auf einen durchs Ziel kommen. Das ist halt, wenn wir alle zusammen da durchkommen. Das heißt, es ist sehr essentiell zu wissen, sind wir alle noch dabei? Wo ist jemand, der vielleicht gerade auch im ersten Moment nur das Gefühl hat und der es noch nicht mal so richtig sagen kann, warum eigentlich nicht? Oder warum sich das gerade nicht richtig anfühlt? Das ist im ersten Moment Emotionen wirklich als Informationsquelle zu nutzen. Und das ist im Business-Kontext, glaube ich, nicht ganz so üblich. Und gleichzeitig ist es eine unglaublich wertvolle Ressource, wenn man in der Lage ist, sie zu nutzen. Also nicht nur für die Entscheidung, sondern tatsächlich auch für die Teamkultur.
Kriegst du denn damit auch diese, also wir waren jetzt gerade sehr bei diesen sehr konkreten Ängsten, wie in so einem neuen Tool zu arbeiten und mit fremden Menschen zusammenzuarbeiten, aber so diese großen Ängste, Bedrohung der eigenen Position durch Digitalisierung, vielleicht auch bis hin zu Datenschutzgeschichten und so, kriegst du die damit auch in den Griff oder was würdest du da sagen?
Ja, man kriegt es damit in den Griff. Ich glaube, man kriegt praktisch alles damit in den Griff, weil du dich dann dem Problem einfach auf einer tieferen Ebene widmen kannst. Und die sind wirklich ganz unterschiedlich. Und jeder von uns nimmt das unterschiedlich wahr. Die meisten kennen das Beispiel aus der industriellen Revolution, dass die Leute, deren Webmaschinen automatisiert wurden, ihre Holzschuhe in die Maschinen reingeworfen haben. Daher der Begriff Sabotage, weil das die Sabot waren. Das ist halt eine typische.
Das wusste ich auch nicht.
Ja. Das ist
interessant.
Die haben ihre Holzschuhe genommen und in die Maschine reingeworfen, in die automatische, die ihren Job ersetzt hat. Das ist halt eine Möglichkeit und die
sehr coole Geschichte, ja.
Und die Vergangenheit zeigt, das kannst du machen, aber es ändert nichts. Ne, die Jobs waren sowieso weg. Also das ist so ein bisschen, wie ich das schon mal, ich glaube, ich habe das irgendwo mal gelesen und ich kann das sehr gut übertragen. Also wenn du mit einem Team arbeitest, das sich irgendwie gerade noch in dieser, das kann doch nicht sein, dass es jetzt so ist und dass diese Entscheidung so gefallen ist und das ist alles ganz schlimm und das wird auch wieder weggehen. Ne? Das ist ja so der erste Teil der Change-Kurve, wer den nach Kübler-Ross kennt. Da wird man erst wütend und man sagt, das geht wieder weg. Wenn man in der Phase ist, dann hilft es manchmal, erstmal Ruhe zu vermitteln, auch als Führungskraft, und gleichzeitig klar zu sagen, es geht nicht weg. Und es wird auch keiner kommen, der euch hilft. Es wird keiner kommen. Und manchmal brauchen die Menschen das einfach, dass ihnen das gesagt wird. Weil das ist so ein bisschen, du führst sie wieder zurück zu dem Bereich, den sie selber kontrollieren können. Sich darüber aufregen und hoffen, dass irgendwas passiert. Das ist alles außerhalb deiner Kontrolle. Aber wenn du sie wieder zurückführst es wird keiner kommen, wir können jetzt schauen, was wir jetzt zusammen machen können, führst du sie dahin zurück, wo sie was tun können. Und wenn du was tust, und ich glaube, das kennt jeder von uns, selbst wenn wir in negativer Situation sind, wenn du erstmal anfängst, was zu tun und merkst, okay, das hat funktioniert. Ah, das funktioniert vielleicht noch nicht so gut, aber wir können das so machen. Du kriegst einfach Straße unter die Füße, du kommst an andere Punkte, siehst andere Blickwinkel und bist tatsächlich auch die Teil der Veränderung. Und schon lässt die Angst nach, weil du einfach auch mit mehr Geschwindigkeit, mit mehr Bewegung kannst du auch mehr beeinflussen. Das ist wieder wie bei einem Boot. Ne? Ein Boot lässt sich einfach besser steuern, wenn es in Bewegung ist. Dann funktioniert das Ruder. Wenn du nicht in Bewegung bist, dann bist du einfach allem ausgeliefert. Dann weht dich das irgendwo hin oder treibt dich irgendwo hin und das fühlt sich nicht gut an. Und das ist so tief verankert in unserem Gehirn, dass diese Angst, die damit einhergeht, eben interpretiert wird als eine fundamentale existenzielle Angst, dass ich gefressen werde oder sterbe oder irgend sowas. Und dann werden bestimmte Notfallprogramme gestartet, die im Business-Kontext in den allerseltensten Fällen funktionieren.
Ich glaube, das ist ein wunderschöner Schlussgedanke gewesen, zunächst mal für heute. Das ist so tatsächlich also für mich gerade das wichtigste Learning, was du jetzt auch nochmal gesagt hast. Es wird keiner kommen, um euch zu helfen, es wird bleiben. Ne? Also das ist, glaube ich, in ganz vielen Fragestellungen etwas, was wichtig wäre, wenn Führungskräfte damit viel offener umgehen würden, nichts beschönigen, sondern auf der einen Seite für ganz viel Vertrauen sorgen, da sein müssen für ihre Mitarbeitenden, aber gleichzeitig ehrlich zu sagen, ja, aber wir müssen diesen Weg jetzt gehen. Mhm. So ist das. Ja. Mhm. Vielen lieben Dank. Ich habe jetzt noch ganz zum Schluss, lass es uns mal ganz konkret machen, wenn wir so viel ganz abstrakt über Digitalisierung hier geredet haben. Ganz kurze Tooltime. Was ist so dein liebstes digitales Tool, was du so in der letzten Zeit für dich entdeckt hast? Was würdest du sagen?
Gute Frage. Habe ich in letzter Zeit was entdeckt? Ja, doch, ich habe was entdeckt. Das ist aber eher eine private Erkenntnis.
Nö, ist ja nicht schlimm.
Und zwar habe ich darüber nachgedacht, wie ich im Digitalen meine Gedanken sortiere. Mhm. Also ich habe alles probiert. Ich habe in Papier, in digital, ich habe Evernote benutzt, ich habe im Papier ist so mein Go-To-Tool Bullet Journaling, einfach weil es flexibel und gleichzeitig strukturiert ist. Aber ich habe im Digitalen habe ich nie was gefunden, was so richtig gut für mich funktioniert. Und das Tool, was ich jetzt wirklich gerne mag, nennt sich Obsidian. Mhm. Der eine oder andere kennt das vielleicht, gibt auch ganz gute Tutorials bei YouTube, um da in das Thema reinzukommen. Ist an sich ein relativ profaner Texteditor. Funktioniert tatsächlich auch so, der speichert Textdateien. Aber mit Formatierung. Und das Besondere daran ist, dass du sehr schnell Querverweise machen kannst. Das heißt, okay. Du kannst, während du schreibst, denkst du so, hey, das ist doch ein Thema, da müsste ich eigentlich nochmal tiefer reinschauen. Formatierst du das quasi mit minimalem Aufwand sofort. Und was er macht, er erzeugt dir sofort ein Dokument mit dem Namen. Das heißt, wenn du das nächste Mal guckst, dann denkst du, hey, stimmt, was war noch das Thema? Oh, da ist ja gar nichts. Okay, ich steig mal ein und recherchiere da weiter. Das heißt, er kann dir das immer weiter wie so eine Art Netzwerk aus Dokumenten aufbauen. Das passiert praktisch, während du es tust. Und es wird immer wertvoller, je mehr du das nutzt und je mehr Querverweise du herstellst. Und ich meine, man kann das sogar visualisieren, wie die Sachen miteinander zusammenhängen. So ein bisschen wie so ein Social Graph, der das schon mal gesehen hat. Also wie Menschen zusammenhängen. Ja. Am Ende übrigens auch ein interessanter Aspekt zum Thema digitale Kommunikation. Diese Emergenz von Gruppen. Das ist ja so ein bisschen was wie soziale Connections, die sich da bilden, ausbilden, verstärken. Also das vielleicht der Link. Hier geht es mehr um persönliche Dokumentation, Zusammenhänge schlüssig und vor allem auch in ihrer ganzen Komplexität vernünftig abbilden zu können.
Das klingt nach einem sehr spannenden Tool. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Ich packe euch da draußen mal einen Link zu dem Tool in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das auf jeden Fall auch mal anschauen. Ja, vielen lieben Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Wenn es euch auch gefallen hat, dann ja, abonniert den Kanal, dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr eine Frage habt, entweder an mich oder sicherlich auch an Bastian, dann schreibt uns einfach. Die Kontaktdaten findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.